Radio 1. Nur für Erwachsene.
Zu seinem 80. Geburtstag am 5. September ist der große Regisseur Werner Herzog auf verschiedene Weise geehrt worden. Wir haben die großartige Ausstellung im Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz. Noch bis Ende März ist die zu sehen, also bis ins nächste Jahr hinein. Es gibt einen Dokumentarfilm über ihn und vor allem, er hat uns allen ein Geschenk gemacht, nämlich mit seinem Erinnerungsbuch. Jeder für sich und Gott gegen alle. Endlich mal richtig zitiert, der berühmte Titel von Kaspar Hauser vom Film wird oft verwechselt. So hat er seine Memoiren genannt und ich freue mich jetzt sehr, dass er nach Deutschland gekommen ist und dass wir wieder mal reden können. Werner Herzog. Hallo, herzlich willkommen.
Danke sehr, ich bin gerne hier.
Werner Herzog, diese Ausstellung ist ja wie eine Wunderkammer und es gibt ja sogar eine Wunderkammer. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie da durch Ihr eigenes Leben gehen, das ist ja auch eine Inszenierung, dann sehen Sie Ihr eigenes Leben und wundern sich vielleicht auch und staunen, was da alles präsentiert wird und wie es präsentiert wird.
Sehen Sie, mein Leben war nie eine Inszenierung, meine Filme sind das. Und ich versuche da auch eine klare Trennung zu machen. Es gibt auch Dinge, die weder in den Memoiren vorkommen, noch in den Filmen, weil es muss nicht jeder alles wissen. Und es muss auch einen Menschen geben, bei dem es Unbekanntes gibt, wo auch dunkle, nicht ausgeleuchtete Ecken da sind. Das tut im Übrigen auch einer Ehe gut, dass sie nicht alles wissen. Ich glaube, wenn jeder von jedem alles wüsste, gäbe es nur einen einzigen Ausweg und der wäre Mord.
Darum sind Sie auch ein Feind der Psychoanalyse. Das sagen Sie ja immer wieder, ne?
Ja.
Weil Sie nicht wollen, dass alles ausgeleuchtet wird.
Richtig, das tut uns nicht gut. Und wenn Sie ein Haus beziehen und Sie leuchten das Haus bis in jeden dunklen Winkel mit Neonlicht aus, dann wird das Haus unbewohnbar. Und ein Mensch, der bis ins Letzte bekannt ausgeleuchtet und durchleuchtet ist, der wird eigentlich unlebbar oder in einer Ehe unbewohnbar. Aber philosophieren wir da nicht drum, das ist Leben und nicht Kino.
Aber wenn Sie durch die Ausstellung gehen, das haben Sie auch getan und das beschreiben, dann haben Sie vielleicht auch das Gefühl, was Sie auch im Buch manchmal beschreiben, dass Sie sagen, ist es wirklich mein Leben? Habe ich es vielleicht geträumt? War es ein anderer? Bin ich das überhaupt?
Ja gut, die Frage beschäftigt mich, weil wir keinen Beweis haben, dass wenn wir träumen, träumen. Und wir haben keinen Beweis, dass wenn wir wach sind, auch tatsächlich wach sind. Aber gut, das ist so eine Frage im Hintergrund, die hat auch mit meinem Vater zu tun, der eigentlich wie ein Fantast gelebt hat, nie gearbeitet hat, weil er behauptet hat, er schreibt an einer großen, umfassenden Studie. Die hat er nie geschrieben. Er hat sich aber so hineingeredet, dass er es selbst geglaubt hat. Und die Frage ist für mich jetzt natürlich im Hintergrund, da habe ich das wirklich gemacht oder ich rede mir das ein, war das mein Bruder oder was ich? Dann kommt auch dazu in der Ausstellung, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, ich habe ja glaube ich 70, vielleicht 80 Filme gemacht und Bücher geschrieben und ich war Schauspieler in Filmen und ich habe, ich weiß nicht, alles Mögliche gemacht. Das Einzige, was mich fast erschreckt, an jeder Wand etwas anderes, jedes Bild ein anderes Projekt. Wenn ich es wirklich war, dann war das wirklich viel.
Sie waren wirklich sehr fleißig an Ihrem Lebenswerk, das wir jetzt besichtigen können, das Sie auch beschreiben im Buch. Und da schreiben Sie auch immer wieder gegen Legenden an. Das finde ich ganz interessant, weil einige Legenden haben Sie gerne auch befördert als Spiel mit dem Faktischen. Wenn die Journalisten sich irgendwas ausgedacht haben, haben Sie es dann teilweise noch weiter ausgemalt. Wie ist das jetzt im Buch? Sie sagen es einmal auch, dass Sie gespielt haben, nein?
Ja, in vielleicht einer einzigen Sache. Und das Buch ist ja nicht ein Buch, das dazu dienen soll, letztendlich alles zurechtzurücken, lass es ruhig draußen sein. Es gibt ja auch Doppelgänger von mir im Internet, sind die alle zu bestaunen, die versuchen, mit meiner Stimme, mit meinem Akzent zu reden. Und das, ich habe sozusagen eingeladen irgendwie, dass ich persifliert werde und Karikaturen von mir entstehen. Und das ist dann aber zum Teil für Wirklichkeit genommen worden. Dass das passiert, können sie nicht verhindern. Es geht nicht. Und ein paar Sachen ja zurechtgerückt. Es hieß überall in den Medien ein Klischee, ich hätte Kinski nur noch mit Gewehr im Anschlag von hinter der Kamera dirigiert. Falsch, es stimmt nicht so. Aber ich hatte ihn bedroht und er hat auch gemerkt, das ist kein Spaß mehr. Ich war aber unbewaffnet. Aber er, dieser Irre, der hatte eine Winchester und ich meine eine wirkliche. Und wirkliches, großkalibriges Ding, weil er dachte, im Urwald wird er dauernd von Jaguars angegriffen und muss Pythonschlangen erschießen und so. Und plötzlich nachts, weil die Statisten 40 Meter entfernt in ihrer Hütte gelacht haben und Karten gespielt haben, hat er 3 Schüsse durch deren dünne Bambuswände geschossen. Da waren 40 Mann drin. Dass da nicht einer totgeschossen wurde, ist der totale Zufall. Er hat nur, ich sag's in dreifachen Anführungszeichen, nur einem Mann ein Teil vom Mittelfinger weggeschossen. Und das war klar, in dem Moment muss ich ihm das Gewehr abnehmen, mit Gewalt oder ohne Gewalt. Das geht nicht. Das Gewehr habe ich übrigens heute noch.
Was mich sehr fasziniert, ist Ihre Art der Erinnerung. Sie sind, auch beim Schreiben, Sie sind in der bayerischen Provinz, in der höchsten Armut nach dem Krieg und dann plötzlich sind Sie auf dem Mars und erzählen über Weltraumexpeditionen. Ist das auch Ihre Art, sich zu erinnern? Also dieses reflexhafte, assoziative?
Ja, das ist schwer zu beschreiben, weil Erinnerung ist nicht zuverlässig. Das sehe ich daran, dass genau derselbe Vorfall, den meine beiden Brüder erlebt haben, von meinem älteren Bruder anders gesehen wird, von mir wieder anders und der Jüngere hat schon erstmal eine ganz andere Erinnerung. Das heißt, Erinnerungen werden von uns ja auch geformt und zum Glück auch so und zum Glück gibt es ja auch Vergessen. Das wird immer nicht erwähnt, dass man vergessen muss, auch damit man die Schrecklichkeiten der Vergangenheit auch irgendwann mal hinter sich lassen kann. Ich meine, das gilt nicht für alle, wenn sie zum Beispiel in Auschwitz waren, dann dürfen sie und sollen sie nicht vergessen und vor allem sollen die, die das angerichtet haben, nicht vergessen. Es gibt also einen kategorischen Imperativ. Da gibt es Dinge, die dürfen und werden und sollen nicht vergessen werden. Punto. Aber wir machen unser Leben lebensfähig dadurch, dass wir unsere Erinnerungen verändern und abmildern und neu gestalten und unserer Situation anpassen. Zum Glück können wir das.
Und wie erinnern Sie sich jetzt nun? Also ist es so eine auch wilde Bilderflut manchmal oder dieser Reichtum an Erinnerungen, an Geschichten, über den Sie ja verfügen? Wie haben Sie den geordnet für sich?
Wenn Sie jeder für sich und gegen Gott gegen alle lesen, das ist absolut wüst und lebenssatt. Und eigentlich könnte ich auch 5-mal so viel schreiben, das merkt man auch. Das Buch bricht ja auch mitten im Satz ab. Das habe ich noch nie gesehen in der Literatur, kam, aber ich habe es auch dem Publikum im Vorwort mitgeteilt. Das Buch bricht ab, deswegen weise ich im Vorwort darauf hin, mitten im Satz bricht der Text ab. Sonst hätten wir 3/4 der Käufer, die dann beim Verlag Krawall machen und ein neues, vollständiges Buch haben wollen.
Das Buch bricht zwar ab, aber vorher gibt es 330 Seiten, in denen Sie uns sehr viel erzählen, auch über Ihre Herkunft, Ihre Kindheit, die schwere Kindheit nach dem Krieg, diese Enge auch, diese provinzielle Situation.
Werner Herzog in Berlin, wir reden auch gleich weiter nach einem Lied, das ich glaube ganz gut zu seinem Leben passt. Lou Reed mit Walk on the Wild Side. Der 80-jährige Werner Herzog zu Gast in Berlin. Wir haben zurzeit im Kino den Dokumentarfilm von Thomas von Steinecker, Werner Herzog Radical Dreamer, ein sehr einfühlsames Porträt über ihn. Da hat es der Regisseur geschafft, Werner Herzog mitzunehmen zu verschiedenen Orten seiner Kindheit und dort kommt er auch ins Erzählen. Außerdem äußern sich Kollegen, Kolleginnen über Werner Herzog, reden über seine Faszination, über das, was sein Werk ausmacht, was er auch strahlt. Ein Werk, das einen großen Einfluss hat. Werner Herzog Radical Dreamer, jetzt also im Kino zu sehen. Und wir haben das Buch, das Erinnerungsbuch. Über dieses Buch habe ich mit Werner Herzog gesprochen. Und man erfährt ja doch sehr viel über sein Leben, über verschiedene Episoden, gerade aus der Kindheit, aus der Jugend. Und ich wollte von ihm wissen, wie diese ganz konkreten Erlebnisse, von denen er spricht, und er sagt immer, seine Filme sind keine Kopfgeburten, sondern sind aus konkreten Erleben heraus entstanden. Also wie diese verschiedenen Erlebnisse dann in seinen Filmen zur Kunst werden.
Kunst hatte ich eigentlich nie vor. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Das ist unterschiedlich, aber in der Regel ist es so, dass Projekte mit großer Vehemenz auf mich eindringen und dann gibt es auch keine wirkliche Wahl. Dann weiß ich, ich muss das machen. Ich muss mich dem stellen. Manchmal setzen sich Filme auch aus Bruchstücken zusammen, die sich angesammelt haben. Lebenszeichen, mein erster Lagerspielfilm. Da hatte ich als 15-Jähriger, glaube ich, im Hochland von Kreta in den Bergen auf einmal an einer Geländekante runterschauend, sehe ich ein Tal vor mir. Es sind keine Dörfer und nichts, aber 10.000 Windmühlen, die alle kreiseln. Wirklich, also ich übertreibe es nicht, es wurde auch genannt, das Tal der 10.000 Windmühlen. Und dieses Bild hat mich zutiefst erschüttert, weil ich dachte, ich bin wahnsinnig geworden, es kann nicht sein. Und das wurde dann Jahre später, als plötzlich eine Story da war, zum zentralen Bild einer Story, wo nämlich ein Soldat im Zweiten Weltkrieg, der verwundet ist und auf einem Kastell so ruhigen Dienst macht, der wird auf einen Geländegang hinausgeschickt, weil er sich langweilt auf dem Fort. Und er kommt da in den Bergen auf einmal in diese Landschaft mit den Windmühlen und wird auf der Stelle wahnsinnig. Da war also eine Story da auf einmal und das ist das zentrale Bild. Und aus mehreren Bestandteilen auf einmal ist etwas da, was vollkommen sichtbar ist für mich.
Sie haben es wunderbar beschrieben, das ist das, was Sie, glaube ich, den unbewussten Bildervorrat nennen. Der ist ja erstmal da und wird dann plötzlich abgerufen?
Möglich, ja. Und deswegen ist es auch so, dass ich ein Drehbuch ganz schnell schreibe, weil ich einen Film dann fertig vor mir sehe und nur noch, eigentlich, ich sage es in Anführungszeichen, nur noch abschreiben muss. Und ich weiß, dieses Drehbuch damals, Lebenszeichen, habe ich in 2,5 Tagen geschrieben, unterwegs mit meiner Fußballmannschaft, München, Schwarz-Gelb und der Sendling. Wir sind nach Italien gefahren, hatten für unsere Gastgeber Bierfässer dabei, die waren aber schnell aufgemacht im Bus und die Mannschaft Sturzhagel betrunken. Und gröhlende junge Männer im Bus. Mein Torwart hat sich über meiner Reiseschreibmaschine damals erbrochen. Ich musste ein paar Seiten zum Fenster rauswerfen. Die waren irreparabel. Und so ist das Drehbuch entstanden. Auf der Stelle. In der Halbzeitpause habe ich eine halbe Seite schnell geschrieben auf dem schwitzenden Knie.
Was schon bei dieser Geschichte wieder deutlich wird, auch beim Lesen übrigens des Buches immer wieder, ist ihr Humor. Also der auch wunderbar durchschimmert bei Mein liebster Feind, der aber vielleicht gar nicht so zum offiziellen Image gehört von Werner Herzog. Also ich finde es teilweise sehr witzig und musste auch sehr lachen.
Ja, das stellt sich langsam auch beim Publikum und im Übrigen auch bei den Medien her, dass ich also nicht der düstere und Untergangsprophet bin, der deutsche Düstere, der da vor sich hin brütet. Nein, meine Filme, meine Storys sind lebenssatt, humorvoll. Und zwar in fast allen. Sie sehen es ja, dass auch sogar Publikum bei Aguirre manchmal lacht. Wenn der Kinski oder wenn Aguirre was besonders Irres sagt, dann ist das wie ein befreiendes Lachen. Und das ist gut so, das ist richtig so.
Dann noch eine letzte Frage, weil es auch hier eine große Rolle spielt. Sie schreiben so schön von dem fernen Echo Gottes, das bei Ihnen immer irgendwo nachhallt, das immer irgendwo da ist. Das ist gar keine konkrete Gotteserfahrung, von der Sie vielleicht schreiben, sondern ich finde das Bild so schön, das ferne Echo. Wir reden ja oft auch vom fernen Gott, nicht, der sich in die Distanz gesetzt hat.
Ja, Vorsicht, ich bin hier nicht im Beichtstuhl. Ja, nein, ich hatte eine dramatische religiöse Phase als 13-, 14-Jähriger. Ich bin damals zum Katholizismus übergetreten, aber sehr genau nachdenkend. Deswegen habe ich damals mich mit dem Konzil von Nikea mit dem Konzil von Ephesus 450 oder was auseinandergesetzt über die Substanz Gottes und über freien Willen und solche Sachen wurden damals entschieden. Aber merkwürdigerweise, obwohl das Religiöse ganz aus mir verschwunden ist, es gibt wie so ein fernes Echo manchmal in Titeln. Jeder für sich und Gott gegen alle oder ein Gerät der Zorn Gottes oder ein Film Gott und die Beladenen oder ich weiß nicht, das taucht immer wieder mal so auf und ich wundere mich ja seltsam, da steckt wohl ganz, ganz entfernt sowas wie ein Echo in mir und das erhöht aber die Filme. Es ist nicht so, dass es die Filme banalisiert. Es gibt ihnen, ich sag's jetzt nur mit Kneif Kneifzangen angefasst. Es gibt sowas wie Transzendenz, etwas, was uns überhöht. Die Filme sind nicht nur einfach Stories zur Unterhaltung, da ist oft mehr da, etwas, was uns erleuchtet von innen. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich das erreicht, was ich wollte.
Es gibt diesen Film, finde ich, eine große Freiheit auch beim Betrachten. Wir haben die Freiheit, durch diese Filme zu gehen, unsere eigenen Erfahrungen mit hineinzunehmen, unseren eigenen Nachhall.
Richtig, zum Glück, ja. Ich bin ja nur einer der Zuschauer dann.
Werner Herzog, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Die Erinnerungen jeder für sich und Gott gegen alle sind bei Hansa erschienen. Die Ausstellung hier läuft noch bis Ende März nächsten Jahres. Also wir können uns mit dem Werk von Werner Herzog jetzt auf ganz verschiedenen Ebenen wunderbar auseinandersetzen und beschäftigen. Herzlichen Dank, Werner Herzog. Alles Gute Ihnen.
Danke auch.